Um ein Beispiel zu nehmen, die Tugenden in Bezug auf irgendein Sachgebiet. Der Mensch als ethisches Wesen muss sich benehmen, in verschiedenen Bereichen. Sagen wir, das Benehmen gegenüber dem Faktor Geld. Nun, man kann sich so benehmen, dass man zu viel des Guten beim Geld wird. Das ist dann der Geizhals oder der Habsüchtige. Das ist eine Hyperbole. Man kann sich aber auch so benehmen, dass einem das Geld völlig gleichgültig ist und dass man das unbesehen ausgibt. Das ist der Verschwender. Und die Tugend, die Arete, die ist die Mitte zwischen Geizhals und Verschwender. Und man kann sich eine Komödie denken, wo ein Charakter, der Verschwender, der Geizhals auftreten. So viel gibt es ja, Lavar, Molière, das ist ja auch drin, wo dann diese beiden dargestellt werden. Und die Moral aus der Geschichte am Ende für das Publikum ist das, aha, sieht man wohl, wenn das kommt. Und wie soll man sich benehmen? In der Mitte, zwischen den beiden. Und hier werden von vornherein, schon in diesem Expositionsprolog, eigentlich diese Linie gesetzt, also eine innere Exposition. Es geht hier um Nimium Durus und Nimium Indulgens in diesem Drama. Was die beiden. Ob die beiden dann in der Sympathieebene gleichgestellt werden, das ist eine andere Frage. Wahrscheinlich, man hat einen Verschwender gewöhnlich lieber als einen Geizhals. Das wird auch beim Publikum so sein. Jedenfalls sind hier beide gegen ungleichen Brüder zu messen an dieser mittleren Haltung. Das ist ganz typisch aristotelisch und sicher bei Menander auch dort begründet in der Zeitlage und seiner Welt. Hier kann man ein Problem nur kurz aufwerfen, das für das heutige Verständnis des Dramas nicht unwichtig ist, gerade in Rom. Sie sind ja mehr Lateiner als Griechen, glaube ich, im Unterricht. Hier in diesem Drama ist etwas ganz besonders interessant. Es handelt sich ja bei diesem Dramen um die Umdichtung eines griechischen Dramas aus dem Athen des 4. Jahrhunderts. Das wird übertragen in ein lateinisches Milieu von Sprache, kurz vor der Mitte des 1. Jahrhunderts. Also fast 300 Jahre später. In römischer Umgebung, vor einem römischen Publikum. Dabei bringt der Terenz hier eine Höhenschicht der bürgerlichen Moral zum Ausdruck, die man bei Plautus nicht findet. Der geht mehr in die Richtung des Possenhaften, des Farsenhaften, aber solche Probleme werden dort nie gebracht. Es ist die Problematik einer höheren Gesellschaft, auch beieinander in den weiten Stücken gewesen. Und hier ergab sich für den lateinisch schreibenden Autor eine besondere Lage. Wie kann er in lateinischer Sprache diese Welt zum Ausdruck bringen, die es in Rom, in dieser Systematik der ethischen Lehren, gar nicht gegeben hat bis dahin? In Rom kommen ja die Philosophengesandtschaft, ist erst im Jahre 155, also nach diesem Drama, nach Rom gekommen. Das heißt, der Beginn des philosophischen Denkens nach griechischen Mustern ist erst um die Mitte des Jahrhunderts. Nachher kommt ja der Polybius und der Panaitius und andere, die in Rom dann Lehrer der Nobiles werden. Und also Panaitius Theophikis dann bis zu Cicero. Terenz hat hier eine Pionierleistung vollbracht, indem er solche Dramen der Reifezeit des Menander, die im Grunde eine Illustrierung des Verhaltens nach den Maßstäben aristotelischer Ethik darstellt, dass er das in Rom zum ersten Mal in lateinischer Sprache überhaupt formuliert. Und hier kommt man in ein Problem, das mich mal interessiert hat, wie in Rom in lateinischer Form eine Sprache entsteht, die es bis dahin nicht gegeben hat. Ich möchte nur ein paar, zwei oder drei Beispiele hier herausgreifen. Wenn der alte Nikio hier sagt, ego vitam clementem urbanam ago, was assoziiert ein Römer der damaligen Zeit, der diesen Satz hört, mit diesem Satz? Nun, bei Plautus kommt das Wort urbanus, das ist keine Neuprägung von Terenz, für griechisch asteios, von aste. Und das Wort urbanus kommt bei Plautus ziemlich häufig vor. Ich habe in dieser Stelle, das ist auf dem Blatt D2, wenn man sich nachprüfen. Bei Plautus ist urbanus ein durchaus negativer Begriff. Das ist die alte Perspektive des bäuerlichen Rom, wo der Wert eigentlich der Landmann ist, der Agricola, das ist bei Cato zu finden, der danach schaut, dass sein Pflug immer glänzt, nachdem er ihn benutzt hat. Und der Virbonus zum Beispiel definiert wird als agricolendi peritus, also der ein Fachmann ist in der Landarbeit, das wird der Rusticus, ist das Positive. Nun, bei Plautus finden Sie das auch so verwendet. Urbanus, das ist ein Schwätzer, ein Skurra, das sind die Delicie Populi, Verweichlichte, die sich beliebt machen wollen und denen das Elend in der Stadt noch schlimmer als das Land ist. Der Verkommene ist der Urbanus. Die Molitia Urbana, nämlich einen weißen Körper haben, einer, der nur im Schatten lebt und sich nie der Sonne aussetzt bei der Landarbeit. Also was mit Urbanus verbunden ist, Das sind die Begriffe. Stultus, periurus, also einer, der keine Moral, auf den man sich nicht verlassen kann, der kein Eid einhält. Unehrlich, unzuverlässig, Heuchler. Und diese Verwendung von urbanus und auch otium wird so verwendet in dieser Zeit, finden Sie bis auf Cicero hin als suspekte Begriffe. Bei Cato sowieso. Und die römische Gesellschaft bemüht sich nun, obgleich sie ein Provinznest eigentlich sind in Rom gegenüber Athen, sie bemühen sich, Lebensformen und Maßstäbe des bürgerlichen Anstands in die eigene Begriffswelt einzubauen. Scipio Africanus zum Beispiel bemüht sich um die Höherwertung des Begriffs Otium, das finden Sie in den zwei ganz unten, wo es heißt Publius Scipio aus de Officiis. Publius Scipio, dicere solitum scripsit Cato, soll nach dem Bericht von Cato, der sein Zeitgenosse war, auch Zeitgenosse von Terenz, gefragt: Nun quam minus otiosum esse, quam cum otiosus. Er sei nie so im Müßiggang, als wenn er ein Müßiggänger sei. Das ist eine Aufwertung des Begriffes Otio durch den hohen Staatsmann Scipio Africanus. Weil nämlich der Bereich des Otium der Bereich der Beschäftigung mit geistigen und musischen Dingen ist. Damit wird das aufgewertet. Und der griechische Begriff, Asteios, der diesem Urbanus als Original zugrunde liegt,
Der Mensch hat einfach das Deus, das Menander, mit Urbanus übersetzt. Und was hat bei Menander?
Ist aber der Begriff Asteios, wie bei Aristoteles, einer der höchsten ethischen Begriffe, sich zu benehmen wie ein Stadtbürger, während Agroikos etwas Negatives ist. Asteios ist also eine Tugend bei der Mitte, also die Mitte von zwei Haltungen. Und der Scipio Africanus hat das offenbar, auch der Begriff Uzio gehört dazu, der versucht, diese negativen römischen Begriffe durch eine griechische Wertung, die hineinkommt, aufzuwerten. Wenn nun der Terenz diesen griechischen Begriff, Asteios, mit Urbanos übersetzt, und in diesem ganzen Zusammenhang, dass eine positive Sinn bekommt, im Sinne einer gesamten Systematik des ethischen Benennens, dann hat er das vollzogen, was man eine Lehnbedeutung nennen kann. Er hat also ein vorhandenes lateinisches Wort gewählt und dem eine neue Dimension gegeben. Und aus dem Zusammenhang hat sie sich in dieser Form eingebürgert. Denn bei Cicero ist Urbanus dann eine Tugend, eine neben Humanum etwa, ein anderer mehr. Das können Sie hier bei anderen Begriffen auch verfolgen, wie zum Beispiel Officium finden Sie hier erwähnt, auch ein altes Wort, das eigentlich das Handwerk heißt, die Verrichtung, dann übertragen wird auf das Officium etwa eines Konsuln, eine Aufgabe. In der Philosophie wurde dann nach Officium die Entsprechung für Griechisch Kathekon, das ist das Werk von Panaitios gewesen, Perikathekonton, über die passenden, jeweils passenden Handlungsweisen. Und das hat Cicero mit De Officiis übersetzt. Und in der Korrespondenz Ciceros über De Officiis erklärt er auch, warum er diesen Titel wählt. Der Atticus sagt ihm, wieso nennt man diesen Titel? Das sagt man eigentlich nicht, denn ein Römer assoziiert alles Mögliche, nur nicht eine ethische Handlung damit. Und er sagt, doch, aber ich mache das so, ich setze das eben mit dem Kategor ein. Das hat sich schon an dieser Stelle, wo er vom Officium Patris spricht. Suo Officium Facit. Das Officium, nämlich in diesem Sinne, dass er erzieht zur Billigkeit, zur Freundschaft und zu allen diesen Kategorien, die das Ganze hier ausmachen, eine ethische Handlung. Ist also Officium schon in diesem Fall. Das ist die Art, wie Terenz hier eine neue Terminologie schafft, aber nicht durch Neubindungen von Wörtern, sondern durch Neubetrachtung von vorhandenen lateinischen Wortmaterial. Etwas Ähnliches, etwas ein Spezialfall ist Liberalitas, was ich hier finde. Liberalitas, die Großzügigkeit, das ist dann mit dem Megaloxychos. Die Liberalitas, der Begriff ist hier als Abstraktum zum ersten Mal in der lateinischen Sprache belegt. Also Thesaurus nachher prüfen. Das ist die Übersetzung von Griechisch Eleuteriotes. Und hier besteht vielleicht eine Neubildung, ist vielleicht eine Neubildung des Terenz, für Eleuteriotes in diesem Sinne des ethischen Begriffes. Es gibt vorher Liberalis, aber vielleicht nicht Liberalitas. Aber das ist nur eine Vermutung, weil es nicht vorher belegt ist. Also
das Adjektiv ist auch nicht da.
Nein, Liberalis, was ist da? Aber nicht, das ist ähnlich wie bei Cicero, gibt es den Begriff Qualitas. Ja. Und dann, also bei Cicero, Qualitas, das ist eine Neubildung von ihm. Das Qualis existiert, aber nicht Qualitas. Und hier Liberalis existiert, aber nicht Liberalitas. Aber das kann ein Zufall sein, weil so viel anders verloren gegangen ist. Aber es wäre möglich. Ein besonderes Kapitel ist die Verwendung des Wortes Homo und Humanus. Von dem Sie ja wissen, dass es gibt einige berühmte Stellen, die auf dem Blatt E finden. Und der Begriff Humanus, Homo, der in eine ganz neue Art verwendet wurde, von Aristoteles schon, nämlich Mensch, nicht in dem Sinne wie im archaischen Griechischen, der Mensch, der nur ein Mensch ist gegenüber den Göttern. Deswegen man sich nicht vermessen soll, sich wie ein Gott zu benehmen. Sondern in dieser neuen Sicht, dieser bürgerlichen Ethik, ist Mensch sogar ein Mensch im Vergleich zum Tier, der nicht denken kann. Also wenn es heißt Anthropos, das ist etwas Positives, man ist sogar ein Mensch. Und das ist das, was hier die Verwendung von Humano bei Terenz, wobei das nicht der Terenz der Erfinder ist, sondern das ist Menander. Wo da der Begriff Anthropinos stand. Was Terenz nicht entwickelt hat, das ist das Abstraktum Humanitas. Das hat dann Cicero entwickelt. Und die wie das römische Publikum hier reagiert hat, wie weit es das begriffen hat, hängt wahrscheinlich von der sozialen Schichtung der Zuhörer ab und von den Sympathien, die man für das eine oder das andere gehabt hat. Man kann sich etwa vorstellen, dass Cato als Zuschauer wohl eine andere Reaktion gehabt hat gegenüber dieser Synkrisis der beiden Vätertypen, als der Scipio Africanus etwa, wie das gesehen hat. Man kann sich vorstellen, dass Cato eher eine Sympathie für den autoritären Vater hier gehabt hat und sagte, der hat ganz recht, und diese Begriffe alle im altrömischen Sinne aufgefasst hat. Also Urbanus, na ja, das ist eben der Windhund von den beiden. Und der Scipio Africanus wird das Umgekehrte. Also das können wir nicht mehr nachprüfen, man kann nur sagen, es fällt in eine Zeit, in der das ambivalent ist und sich in Rom es zu bilden beginnt.
Und könnte man vielleicht auch unter den Iniquien der Adversarii solche Leute finden, die diese Art noch nicht?
Ich glaube,
das sind das eher literarische.
Das ist also dort, wo der Begriff verwendet wird in den Chronologen, ist das rein auf die Aufnahme, nicht auf die Interpretation des Stückes und die Wirkung, die sagen kann. Aber man kann sich aus der Reaktion des Publikums gegenüber diesen Trendstücken zu seinen Lebzeiten, kann man etwas sehen, dass das etwas Neuartiges war, dass weite Volkskreise nicht richtig erfasst hat, die nämlich eher eine Phase oder so etwas in Unterhaltung wollten, woraus sich auch erklärt, also unter anderem, hier kommen wir noch, dass etwa Terenz in dieses Stück diese Szene aus dem Diphilos eingefügt hat, die eine Farfenszene war, die man miteinander nicht existiert hat. Das ist so eine
Schmankerl für das Publikum.
Ja, für das Publikum, so eine Art. Zückerlich für das Publikum. Also das ist die eine Funktion, also kann noch andere haben. Und der Eingangsmonolog des Micio enthält an expositorischen Elementen, um auf diese Frage zurückzukommen, in erster Linie eine innere Exposition der Charaktere und der Lebensarten der beiden Hauptakteure. Anschließend daran werden dann die unterschiedlichen Erziehungsmethoden der beiden Väter je eines der jungen Leute dargestellt. An Realien der eigentlichen Gegenwartshandlung, mit der das Drama ansetzt, weiß man nur Aeschylus, ein leiblicher Sohn des alten Vaters, Adoptivsohn des liebevollen Vaters, ist nachts nicht heimgekehrt, der Vater Micio ist besorgt. Am Ende des Monologs sieht Micio seinen Bruder näher kommen. Das heißt, er kündigt seine Ankunft an Und er sagt, da kommt er, 78, von dem ich sprach. Tristis, mürrisch, wie er immer ist. Wie gewöhnlich zum Zank und Streit aufgelegt. Und er begrüßt ihn, Salvum de Advenire Gaudemus, dem Herrn. Das heißt, wir begrüßen dich, und zwar, wir sehen, dass du voll Kraft daherkommst. Er kommt voller Kraft daher, weil er im höchsten Maße empört ist. Er kommt nämlich gerade, und hier hat der Donat eine interessante Bemerkung eingefügt. Das ist in 81. Auf diese Begrüßung Salvum de Advenire de Nea Gaudemus des Nikio antwortete de Nea überhaupt mit keinem Gruß. Aha, gut, dass ich dich treffe. Ich suche dich, dich gerade suche. Er gibt den Gruß nicht zurück. Und da sagt der Donat dazu, Menius quam menander. Das hat er jetzt besser als menander gemacht. Denn quod hic illum ad iurgium promptiorem quam resalutantem facit. Das heißt, der Menander hat den Gruß erwidern lassen durch den Denea. Also, selbst dieser jungsondige Mann wird doch als höflich dargestellt bei Menander. Während Terenz das weggelassen hat und ohne Gruß gleich in Anfall lässt. Also eine gewisse Vergröberung hier, im kleinen Detail. Das spielt also für die Handlung keine große Rolle. Nun bringt der Demea die Nachricht von einem skandalösen Ereignis, das nach seiner Auffassung die Richtigkeit seiner Erziehungsprinzipien des strengen Vaters wieder einmal bestätige und die antiautoritäre Erziehung des Bruders als falsch erweise und als verderblich für die Jugend. Der Eisgenoss, kurz gesagt, der verwöhnte Adoptivsohn des Mikio, hat sich eine gewaltsame Entführung einer Frau aus einem Hause, vorzüglich Leno, zu Juden kommen lassen, Hausfriedensbruch, mit brutaler Brachialgewalt gegen alle Hausgenossen der Familie dieses Mannes, und es ist ein öffentlicher Skandal entstanden. In ore est omni populo. Er bemerkt, sei gerade dazugekommen, aus diesem Volksauflauf, der stattfand, und er sei beschimpft worden als Vater des Gewalttäters. Denn alle Leute meinen, dass der ist schuld, dass der so etwas tut. Das ist eine Szene, die man eine Flagitatio in Rom genannt hat, wenn sich das Volk um einen Missetäter versammelt, also wie es bei Pseudolus des Plautus haben, und in einen Chor von Schimpfwörtern. Das kennt man auch sowieso, diese Szene, wo eine solche Flagitatio stattfindet, die heute für die Philologen und Linguisten eine Fundgrube für lateinische Schimpfwörter ist. Und auf so etwas spielt er hier an. Also ich bin da in eine solche Flagitatio hineingelangt, als Vater von dem. Und diese Meldung ist eine wichtige expositorische Information. Es erklärt nämlich dem Publikum, wieso dieser Eisgenoss in der Nacht nicht heimgekehrt ist. Nämlich, weil er beschäftigt war mit dem gewaltsamen Raub einer Hetäre und der Verprügelung des Hausbesitzers, des Pflegers. Und das ist nun das Ergebnis dieser Idealerziehung durch den weisen Vater. So meint er, bringt er das vor. Und diese Meldung ist nun entscheidend für die Handlung des Dramas. Das Ereignis, nämlich, das hier erzählt wird, bildet den Prüfstein für die beiden Erziehungsmethoden. Wie benehmen sich die beiden Väter im konkreten Fall ihrer Bewährung oder ihres Misserfolges bei der Beurteilung dieses Umstandes? Einer der Söhne hat eine öffentliche Missetat begangen. Wie reagieren die beiden darauf? Nun, der Demea erblickt ein Flagitium, wie er sagt. Flagitium, das ist ein Skandal, eine Schandtat. Schuld an dieser Schandtat ist nun die permissive Erziehung, beziehungsweise Nichterziehung, durch seinen Bruder. Der Mikionu, der weiche Vater, der benimmt sich auf eine, reagiert darauf auf eine Weise, die auch eigentlich als ein zu viel erscheinen muss in der Permissivität. Er erklärt, das sei ein Peccatum adolescentini, also ein Fehltritt, nicht Flagitium, sondern Peccatum. Verzeihlicher Fehltritt, dass das human ist. Und zwar sagt er zum Demea, wir sind ja nicht besser. Als wir jung waren, haben wir das Gleiche gemacht. Und also, das ist verziehen. Und er warnt den strengen Bruder vor Selbstgerechtigkeit. Der Demea entfernt sich nun verschnupft von der Bühne, nachdem der Nico energisch geworden ist und sich verbeten hat, dass der andere sich in seine Erziehung überhaupt einmische, denn er sei ja Adoptivvater und als Adoptivvater habe er alle Rechte des leiblichen Vaters übernommen und der leibliche Vater hat vor Gericht darauf verzichtet. Also eine juristische Situation aus Athen hier. Und damit ist der Demea dann abgefertigt und der Mikio bleibt allein. In diesem kurzen Monolog, der am Ende folgt, da sorgt der Mikio, ist allein für sich und er spricht aus dem Herzen. Und da lässt er erkennen, dass er doch eine gewisse Enttäuschung über das soeben Vernommene erfahren hat, also er ist also im Herzen nicht so permissiv, wie er tut, vor dem Demea. Er habe nämlich damit gerechnet, dass nun das Alter des Eisgenoss so weit fortgeschritten sei, dass er auf Hetären nun verzichte und die Ehe schließen wolle. Das heißt, es gilt offenbar als völlig natürlich, dass ein junger Mann bis zu dem Zeitpunkt, wo er eine Ehe nun eingehen sollte, fast so natürlich lebt. Und dazu gehören die Hetären, auch wenn sie geraubt werden müssen. Und nun sei er aber, sagt er, speravam jam de fervisse adolescentiam. Also ich hegte die Hoffnung oder die Erwartung, dass er nun sein jugendliches Feuer sich gelegt habe. De fervisse. Vene dixit, vene uxorem dicere. Er hat mir nämlich gesagt, er wolle jetzt heiraten. Er sagt nicht wen, das hat uns nicht erfahren. Das ist ein Stück Argumentum indirekter Form. Nämlich, man erfährt, der Eisgenoss hat sich zur Ehe entschlossen. Also sollte er eigentlich auf die Hetären verzichten, das ist vorbei. Und ich empfehle die Bemerkung des Donat dazu zu lesen, auf Seite E unten, 150, der sehr gut beobachtet. Mirum est statu terentium, cur etiam pernestia personas indicet argumenta. Es ist bemerkenswert bei Terenz, dass er auch durch Personen des Dramas, die selber unwissend sind, der realen Verhältnisse, indirekt doch auf das Argumentum hindeutet. Nämlich, wenn ein Argumentum Prolog in diesem Drama, die üblich beieinander vorgelegt hätte, dann hätte diese Person oder diese Gottheit gesagt, und der Eisgenoss, ist in dem Alter, wo er jetzt heiraten will, er hat das und das Mädchen gewählt und erwartet einen Sohn. Der Vater hier am Ende, der weiß nichts von dem. Es ist nur gesagt worden von ihm, er wolle heiraten. Aber der Sohn hat man nicht gesagt, mit wem. Aus welchem Grunde wird nicht gesagt. Das ist also ein Stück Argumentum, das wir auf diese Form gebracht. Ja, das macht die Sache spannend. Und nun, wenn wir uns fragen, was diese Einweihung für das miterlebende Publikum in esoterischer Aufklärung leisten, so kann man sagen, einmal die innere Grundtendenz. Ein Abon zweier gegensätzliche Charaktere und Lebenshaften am Sujet Jugenderziehung Vaterschaft. An Realien bietet es zwei Väter, zwei Söhne, mit Namen genannt. Der eine Adoptivsohn, er kehrt nicht heim, hat eine Hetäre entführt, entgegen der Ankündigung, dass er heiraten wollte. Das war ein Konflikt. Was bin ich? Des zweiten jüngeren Sohnes des Gemäher, der später der Name genannt Ktesipho, den er selber erzogen hat. Als zweites wird nicht genannt in dieser Exposition, um wen es sich bei der in Aussicht genommenen Braut des Eichstimmes handelt. Namentlich wird aber eine zum Verständnis des ganzen folgenden Handlungsablaufs entscheidende Information nicht gegeben. Nämlich, dass die Entführung der Hetäre durch den Eichgenossen nicht für ihn selber geschieht, sondern für seinen jüngeren Bruder Ktesipho, der von der Nähe als der Musterjüngling angesehen wird. Das Missverständnis, das aus dieser falschen Zuweisung des Hetärenraubers an Eichgenoss statt an Ktesipho bei allen wichtigen Dramatis Personae entsteht, und dazu komplementär die Unkenntnis dessen, dass Eichgenoss einem Nachbarmädchen aus bürgerlichem Haus die Ehe versprochen hat, nachdem dieses vor genau 9 Monaten verführt worden war, mit den Erfolgen. Dieses Missverständnis bildet nun das Gerüst der folgenden Handlung. Die Missverständnisse werden stufenweise aufgeklärt bei den beiden Hauptdarstellern. Zuerst bei Mikio und viel später bei Demea. Und das zweite Missverständnis bei der Schwiegermutter und der kommenden Braut ebenfalls im Laufe des Stücks. Das ist das, was die Akte 3 und 4 enthalten. Und es gibt nun eine Eigenart hier, dass nämlich das Publikum bis zum Ende des zweiten Aktes, was in Ausgaben zweiter Akt heißt, in der gleichen Unkenntnis über den wahren Sachverhalt der Hetären und Führung belassen wird. Und dass diese späte Aufklärung des Publikums widerspricht eigentlich jeder bekannten Komödientechnik des Menander. Ein Indiz dafür, dass in dieser Hinsicht eine Änderung der menandrischen Vorlage durch Terenz geschehen ist, ist eine Bemerkung Varros. Der Varro, der Spezialist der Komödiengeschichte in Rom war, die Stelle finden Sie auf Blatt D oben. Also Varro, das steht in der Suetonvita des Terenz, oder Terenzvita des Suetonvita, der schreibt dort, Sveton, nam adelforum principium varro etiam prefert principium menandri. Die Einleitungsszene, wie weit das Principium hier geht, kann man nicht sagen. Auf Seite D. Varro findet das Principium der Adelphen bei Terenz besser als das Principium des Menander. Nun, was hat Menander als Principium gehabt? Das können wir nur postulieren aus einem Vergleich mit anderen Menander-Stücken. Nun, Menanders Komödien weisen einen Typus von Einleitung auf, der für alle unsere erhaltenen und überschaubaren Komödienanfänge bei Menander, von denen es natürlich viele heute gibt, überprüfbar ist. Menander steht in der Tradition des Euripides, nämlich lange expositorische Vorreden als Monolog oder eine Einleitungsresis zu Dialogszenen zu bringen. Beliebt sind Gottheiten als Vorredner. Dieser Prologtypus ist von Menander, aber auch von der Euripides entwickelt worden, aus der Tatsache, dass die Handlungen sehr kompliziert wurden bei Euripides, und zwar deswegen, weil bei Euripides das handelnde Motiv, die bewegende Kraft, nicht die alten Wörter sind, sondern die Psyche, der blinde Zufall, in den die Menschen geraten ist. Und da werden die Handlungen unüberschaubar, weil alles und jedes geschehen kann, und die Handlungen werden chaotisch, wenn man sagen kann. Es brauchte also am Anfang eine genaue Orientierung des Publikums, nicht nur darüber, was alles geschehen ist bis dahin, sondern was, wie das Ganze enden wird, damit man ein Leitfaden hatte. Das heißt also, diese Art von Prologen, die gewöhnlich am Ende mit einer Anagnorisis, einer Wiedererkennung aus einem ganz verworrenen Spiel. Diese Anagnorisis am Ende eines oder Anagnorismus hängen zusammen mit diesem Tüche-Motiv. Und das wiederum bedingt die Voranstellung solcher aufklärenden Expositionsprologe, die auch das Ende mitteilen, womit die Spannung an sich von der Sache her genommen ist, weil das Publikum von Anfang an alles weiß, er ist in die Rolle der Götter. Und er kann genau sehen, wo sozusagen tragische Ironie entsteht, weil die handelnden Personen das nicht wissen. Und dieser Typus von Normalschema eines Expositionsprologes hat Menander übernommen. Bei ihm gibt es eine göttliche Gestalt, die im Drama nicht wiederkehrt. Wie beim Dyskonos, der Pan, der alles erzählt, oder Siphionus. Dann eine göttliche Person, die nach einem kurzen Vorakt auftritt und daran anknüpft, was dort noch offen gelassen wurde oder angedeutet wurde. Und dann erklärt sie alles mit dem Ende und das Drama geht dann weiter. Das ist der Typus etwa von der Pericae Romanae und die Agnoia, das typische Gestalten, das Unwissen, oder in der Aspis, wo die Tüche auftritt. Auch bei Plautus gibt es eine Reihe von solchen Göttern oder göttlichen Allegorien, die auftreten, die in dieser Art gestalten. Nun, bei Terenz, man kann sagen, dort, wo ein Götterprolog ist, so gut wie obligat, eine Wiedererkennungsszene am Ende für das Ganze. Nun, bei Terenz ist eine von vornherein auffällig. Keine seiner 6 Komödien hat einen solchen vorangestellten oder eingeschobenen Götterprolog. Das, obgleich 5 seiner Komödien Anagnorisis-Dramen sind. Also dem Typus nach bei Menander immer eine solche Exposition durch göttliche Personen gehabt haben müssen. Mit anderen Worten, Terenz hat auf eigener Rechnung alle Götterprologe grundsätzlich ausgeschaltet. Dies bedeutet in der Wirkung auf das Publikum, dass der Zuschauer bei Beginn der eigentlichen Handlung, also des Sujets, über die Geschichte, also die Fabel, die zugrunde liegt, nicht orientiert ist. Das heißt, er ist nicht mehr orientiert und weiß von vornherein nicht mehr als die Personen, die auftreten. Damit wird eine Wirkung hervorgerufen, die ganz neuartig ist. Die Spannung wird größer, Das Publikum erlebt mit alle Stufen der Personen, die auftreten, als ob er dazugehörte. Das heißt, es wird das, was dann die Illusion der Handlung ist, geschlossen gewahrt. Während bei diesen anderen Prologen von vornherein das Publikum herausgestellt ist, aus der Illusion des Dramas, das Publikum wird ein Zuschauer, der mehr weiß. Die Ausschaltung dieser expositorischen Götterprologe durch Drenz lag natürlich schon in der Entwicklung der neuen Komödie bei Menander. Denn diese neue Komödie des Menander ist im Gegensatz zur altattischen Komödie und auch zur altattischen Tragödie ein rein bürgerliches, realistisches Gesellschaftsspiel, abseits jeder mythischen Fantasie. Darin sind diese neue Komödie des Menander und anderer eine konsequente Fortführung der Verweltlichung und Verbürgerlichung der mythischen Heroenwelt, die sie schon in den eudipideischen Dramen vorliegt, den man ja vorgeworfen hat, er bringt eigentlich Gestalten aus der bürgerlichen Gesellschaft und der Maskerade von Heroen. Die Ablegung lag also in der Konsequenz. Nun hat Menander ein göttliches Element noch beibehalten, sozusagen als Relikt, aber fast anachronistisch, mit dieser Götterprologe, die es auftrat, aber außerhalb der Handlung. Es lag also in der Logik der Entwicklung, dass diese letzten Götterrelikte weggelassen wurden und damit die Handlung auf eine andere Ebene gestellt wurde. Nun kann man sich fragen, gibt es bei Menander schon diesen letzten Schritt der Abstreifung der Götter, radikal aus den Komödien, das heißt dieser Prolog? Man konnte bis vor einigen Jahren daran zweifeln, dass es so etwas bei Menander gegeben hat. Der letzte große Fund einer fast ganzen Komödie des Menander hat es aber eines Besseren belehrt. Die Samia, die Frau von Samos des Menander, besaß keinen Götterprolog, sondern eine rein menschlich innerbürgerliche Handlung. Die Samia beginnt mit einem ca. 90 Versen langen Expositionsmonolog eines der Haupthelden des Dramas, nämlich des jungen Sohnes einer vornehmen Familie, der über eine eigene Liebschaft mit Folgen berichtet, ähnlich wie in den Adelphen, die er im Einvernehmen mit der Konkubine seines Vaters vor diesem und dem Vater seiner heiligen Braut verheimlichen will, aus Scham, ähnlich wie hier der Eisgenoss. Und er trägt in diesem Prolog alle Realien vor, die das Publikum kennen muss, um die Handlung zu verstehen. Das Publikum wird also, obwohl es kein Götterprolog ist, von Anfang an Mitwisser, wie bei einem Götterprolog, über die Handlung. Weiß also mehr als alle anderen, die auftreten. Und gleichzeitig führt er einen Gewissenskonflikt von der Pflicht eines guten Sohnes, eines guten Liebhabers und eines guten Vaters. Etwas, was an der Adelphen erinnert, an das Thema. Die Triebkraft der Handlung in dieser Samia ist ganz ausgeprägt nur das Ethos der handelnden Person, die Charakterverlag. Nicht mehr äußere Mächte, übermenschliche Kräfte der Tüche. Bezeichnenderweise ist diese Komödie auch die einzige unter den erhaltenen Komödien des Menander, die keinen Anachronismus hat. Sicher ein Zeichen der letzten Reife des Menander. Dieses Stück, was man Terenz, die Samia, die hat er nicht übersetzt. Aber er hat die Adelphen übersetzt, die das einzige unter dem Drama des Terenz, nach Vorbild des Menander, das ebenfalls keinen Anachronismus hat, sondern ein reines Charakterdrama nach inneren Triebkräften des Handelns ist. Man könnte also als Hypothese annehmen, dass auch bei Menander dieses Stück keinen Götterprolog gehabt hat, die Advent, sondern will die Samia mit einem Prolog, expositorischen Prolog der äußeren und der inneren Kräfte des Frauenkranken, wird in der Eingangsszene dargestellt. Die Frage, die sich nur stellt, ist, worin bestand der Unterschied zwischen Menander und Terenz, von dem Varro spricht, das Principium anders gewesen ist. Worauf bezog sich das? Man kann das nicht genau sagen, sondern nur Vermutungen anstellen, die zusammenhängen mit dem Folgenden. In der folgenden Szene, die als Akt 2, der Akt 2, das ist diese Szene, die der Terenz aus dem Diphilos übertragen hat. Nämlich diese Prügel- und Schimpfszene der Mädchenentführung aus dem Haus des Leben. Nun, diese Szene wirkt ja hier irgendwie unstimmig, weil ja etwas hier vorgeführt wird, was im Prolog